Ja, ich habe hier so ein paar Sachen, die lasse ich einfach mal rumgehen. Also das sind einmal Schaltpläne, also wer sich die angucken will, also gibt es hier als zwei Exemplare. Und dann gibt es hier noch Signalschemata und so eine Liste von Tastatursteckern. Also jetzt ich einfach mal. So, das ist ein bisschen unkoordiniert. Einfach mal möglichst gut verteilen. Also, es geht hier um Keyboard Babel. Das ist so ein Projekt, was ich vor einiger Zeit mal angefangen habe. Und das ist mittlerweile etwas größer geworden. Also so im Laufe der Zeit kamen halt immer mehr Tastaturen dazu, die dann halt auch sich dann als inkompatibel zu allen möglichen bisherigen erwiesen und das ist halt dann das, was das Projekt jetzt ausmacht. Und das Projekt ist eigentlich, also man hat halt irgendwie, also man hat das hier so dargestellt, also man hat so einen alten Computer und kann halt keine neue Tastatur anschließen. Und das ist so ein Problem oder man hat halt wirklich irgendwie so eine spezielle alte Tastatur, die halt nicht an heutigen Computer dran anzuschließen ist. Also jetzt mal hier so ein Beispiel, was irgendwie ziemlich viele Leute auch schon eingebaut haben, also schon einen Adapter dafür gebraucht haben. Das ist hier diese Symbolix-Tastatur. Also ich weiß nicht, wer das kennt. Da gibt es einen Vorgänger, das ist so diese legendäre Space Cadets Keyboard.
Das ist, mit Super und Hyper.
Das ist ein Riesending. Also hier sind wir mit etlichen Modifier-Tasten unten dran. Und super gebaut und das ist einfach ein Klassiker, den man auch heutzutage noch gerne weiterverwendet.
Hast du davon eine am Stand?
Ja, da steht eine drin. Okay. Ja, also ich habe leider nicht die Maschine, das ist die Tastatur zur Listmaschine, zur Original. Und es gibt halt echt ein paar Leute, die so eine Lisp-User-Gemeinde, die halt diese Tastaturen noch haben und die halt heute nicht mehr verwenden können. Durch diese eigentlich relativ einfach herzustellenden Adapter halt weiterverwenden können. Das nächste ist halt, wo ich jetzt drauf wo ich ein bisschen zu sagen will, Buchsen und Stecker. Also nur mal so, auch so ein paar Bilder mal so gemacht, so von dem, was ich jetzt so mitgebracht habe. Also man sieht schon, die sind teilweise sehr verschieden. Also da gibt es halt irgendwie hier so welche mit drei Pins. Es gibt sogar eine Tastatur mit nur zwei Pins. Das ist so vom KC89, der hat tatsächlich nur zwei Pins. Das ist auch so eine Besonderheit. Also drei Pins, vier Pins, dann gibt es hier auch diese 15 Pins, dann gibt es eine Paralleltastatur mit 25 Pins. Ja. Und, oder hier Stecker, das hier aus dem Osten kommen, die das hier Einheitsflachstecksystem, also EFS-Stecker. Ja, das ist halt teilweise, wenn man die Adapter baut, echt ein Problem, überhaupt diese Printbuchsen zu finden, die man halt auf den Adapter bauen kann. So. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Mit den Kabeln sollte man hin und wieder, wenn man so mit alten Tastaturen zu tun hat, auch aufpassen. Und zwar gerade bei diesen Western-Steckern. Gibt es nämlich die Eigenschaft, dass man den Stecker in zwei Richtungen auf das Kabel drauf krimpen kann. Also da gibt es nämlich, man achtet hier auf die Farben, also zum Beispiel hier diese schwarze Leitung, hier ist die schwarze Leitung, also einmal links, einmal rechts und auf der anderen Seite, also das sind jeweils die beiden Enden von dem Kabel, sind die Leitungen jeweils auf der gleichen Seite. Also das eine ist halt das 1:1 Kabel und das hier ist ein Rollover-Kabel, so nennen wir das, also, weil es halt einmal rumgedreht ist. Also so Telefonhörerkabel, die haben meistens diese Rollover-Konfiguration. Und bestimmte Rechner benutzen halt das hier, also zum Beispiel der Mac, der klassische, der hat hier ein 1:1 Kabel und andere Rechner, also hier DEC zum Beispiel, die haben schon wieder das Rollover. Also da sollte man sich hüten, irgendwie ein fehlendes Kabel einfach mal anzunehmen, das passt so einfach, also weil es halt dann theoretisch ins Auge gehen kann. Also wenn die Stecker dann halt falsch verschaltet sind und die Tastatur dann plötzlich negative Spannung bekommt, dann muss das nicht unbedingt gut ausgehen. So. Ja, also als Spannungsversorgung, die so aus so Rechnern rauskommen, sind halt üblicherweise so die meisten Systeme benutzen halt 5 Volt. Dann gibt es auch einige Rechner mit 9 Volt. Einige, also besonders früher, hat gerne 12 Volt, wurde da gerne benutzt. Also 12 Volt hat halt auch den Vorteil, man kann in der Tastatur die Spannung nochmal runterregulieren. Gerade bei diesen Telefonkabeln hat man häufig einen Spannungsverlust, also teilweise einen erheblichen Spannungsverlust. Wenn das Ding so einen Meter lang ist oder so, dann ist da durchaus mal zweimal ein halbes Volt möglich. Und das kann dann halt schon dazu führen, dass es halt Probleme mit dem Mikrocontroller geben kann. Und deswegen haben wir ja früher halt gerne einfach mal 12 Volt da drauf geschickt, die dann auch in der Tastatur runtergeregelt auf 5 Volt und hatten dann halt die konstante 5 Volt in der Tastatur. Ja, und dann, gerade wenn man, je weiter man zurückgeht, kommt man halt zu immer absurder oder aufwendigeren Spannungsversorgung. Da gibt es Rechner, die brauchen plus minus 5 Volt und dann zusätzlich noch 8,5 Volt oder draußen steht noch so ein altes Bull-Terminal, das braucht 5 Volt und noch minus 12 Volt. Keine Ahnung wozu, also eben wozu brauchen das. Ja, das ist, also hier nochmal so ein bisschen, das habe ich auch so im Titel mal, des Vortrags mal dargestellt, also wann eigentlich diese ganzen Tastaturschnittstellen so entstanden sind. Also das kam ja eigentlich dadurch, dass es irgendwie möglich war, Tastaturen als externe Geräte zu bauen. Also früher waren die Tastaturen ja häufig in Terminals oder in Fernschreiber, da war es ja noch mechanisch eingebaut. Und irgendwann fing man halt an, diese Tastaturen als externe Geräte, die man auch vom Gerät abziehen konnte, zu bauen. Und das ging halt so in den 70er Jahren los, also dann häufig mit Parallelschnittstellen angeschlossen. Und ja, so in den 80er Jahren, da wurde das dann plötzlich möglich, dass es halt einfach geht. Also man hatte einfach nur noch vier Pin-Kabel teilweise, das war dann ziemlich billig. Und jeder hat halt irgendwie losgebastelt. Und ja, das war dann so Mitte der 80er, da war es dann richtig wüst. Also dann gerade diese ganzen CPM-Maschinen, da hat quasi jeder seine eigene Tastaturschnittstelle gebaut, die irgendwie alle so ein bisschen ähnlich waren wie diese IBM-Tastaturen, aber dann, wenn man ins Detail geht, dann eben doch sehr unterschiedlich sind. Also gerade wenn man dann auch einen Adapter bauen will, dann muss man halt hin und wieder schon genau hingucken und dann gibt es halt Details, die halt die Sache teilweise ein bisschen knifflig machen. Dann noch mit einem Bild ziehen. Achso, ja, das ist, also hier, das ist mal so, das ist noch zu der Spannungsversorgung, also wie man halt einen Adapter baut und dann auch mit den unterschiedlichen Spannungen klarkommt. Das ist halt relativ einfach. Man nimmt halt hier einfach so einen Linearregler, also so ein 7805, mit dem man halt einfach die 12 Volt in 5 Volt klein macht. Und umgekehrt geht es auch relativ einfach. Da gibt es hier so Module, die von 5 Volt auf 12 Volt drauf transformieren. Das ist so ein DC-DC-Wandler. Also die kann man kommerziell kaufen. Die sind eigentlich relativ genormt und haben so einen Wirkungsgrad von 60%. Also wenn man dann wenn die 12 Volt Tastatur dann nicht zu viel Strom zieht, dann geht das auch noch. Also das Ding, was da drauf ist, hat glaube ich 3 Watt an Ausgangsleistung. Und das ist eigentlich noch relativ klein dafür. Ja, auch so ein Problem, was hin und wieder auch auftreten kann, also das ist also einer der fertigen Adapter, die ist auch beim Stand bei mir zu sehen. Ich kann ja auch mal welche rumgehen lassen. So, als Beispiele. Und hier haben wir hier vorne. Also das ist so eine Adapterplatine von unten. Das Problem ist halt hin und wieder, dass man auch auf Signalleitungen, also das ist jetzt eine Signalleitung, das Signal irgendwie zum Beispiel invertieren muss. Also in dem Fall hatte ich sehr, sehr strikte Timing-Vorgaben und ging dann auf die Interrupt-Routine drauf und musste auch unbedingt auf die fallende Flanke triggern, weil der Controller das noch konnte. Und dann musste ich halt einfach das Signal invertieren. Dann muss man halt noch so einen Transistor dazwischen schalten. Hin und wieder hat man es auch mit seriellen Leitungen zu tun, wo wo zum Beispiel so ein Max 232 dazwischen geschaltet werden muss. Also wer den kennt, das ist so ein Pegelband für serielle Schnittstellen. Ja, jetzt komme ich jetzt zum nächsten OSI-Layer. Also jetzt waren wir ja irgendwie so bei der Elektrik, also so Versorgungsspannung und Signalübermittlung, also so wie es elektrisch geht. Und jetzt ist das mal so etwas weiter rauf, also wie jetzt quasi, also was jetzt quasi über diese Leitung gesprochen wird. Und da ist halt irgendwie so, der Klassiker ist halt eine serielle Übertragung, also so wie es eigentlich auch bei einer seriellen Schnittstelle geht. Also halt, es kommt ein Startbit, dann kommen einige Datenbits und am Ende kommt ein Stopbit und optional noch ein Paritätsbit. Und das haben halt schon einige, also wurde halt schon in einigen Systemen verbaut, teilweise mit unterschiedlichen Baudraten, dann halt auch mit unterschiedlichen Logikleveln. Also es gibt hier eben mit 0 Volt, 5 Volt oder hier, also invertiertes TTL oder 5 Volt, 0 Volt, das ist eine normale TTL, oder halt eben das RS-232 minus 8 Volt plus 8 Volt, auch so in verschiedenen Kombinationen. Dann gibt es auch ein relativ, also das war ein relativ seltsames Protokoll, das ist hier seriell über einen Draht, geht auch bidirektional, das ist bei der Apple Lisa, wird das zum Beispiel benutzt. Also es funktioniert eigentlich ganz gut. Muss man halt selber bauen. Das geht dann nicht mehr mit so einem Standard UART, der eigentlich das normale serielle Protokoll hinschicken normalerweise macht. Ja, asynchrone serielle Busse, das kam eigentlich erst später. Also halt so ADB fing damit an, dann gab es noch den HP-Heal-Bus und ziemlich spät dann halt erst USB, wo dann eigentlich so ziemlich alles drauf hinausgelaufen ist. Na, hier unten, das sind jetzt weiter noch alte Protokolle, also das PCXD-Protokoll, das war eigentlich ziemlich altes, auch so 1982 so, das ist halt ein Protokoll, was über zwei Leitungen übertragen wird. Auf einer Leitung kommt ein Clock-Signal, auf der anderen kommt ein Datensignal. Also das ist ein Bild zu haben, also das sieht dann so aus, also hier oben, also das ist halt so ein Foto vom Oszilloskop. Das obere ist die Datenleitung und das untere ist die Clock-Leitung. Also die Clock-Leitung, da kommen halt so diese Clock-Impulse. Also jedes Mal, wenn es nach unten geht, ist das wird halt getriggert. Also das heißt, der Empfänger, der guckt halt jedes Mal, wenn hier die Clockleitung nach unten fällt, was an Datenbits ansteht. Und ich habe dann mal so einen Cursor hier hinten. Der sitzt jetzt nicht ganz genau, der müsste jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Also das kann man quasi hier sehen, hier hat man dann eine 1 und dann kann man hier hinten gucken, hat man eine 0 und dann hat man wieder eine 1. Also so werden dann die Datenbits halt seriell synchron zur Clockleitung übertragen. Also falls jemand Fragen hat, nur stellen. Ja, also dieses serielle synchrone Protokoll gab es halt in diversen Ausprägungen. Also da gab es halt das PCXD-Protokoll, ATPS2 kam danach, das war das Ganze mit ein bisschen erweitert, also zusätzliches Paritätsbit dabei und noch so eine Einleitsequenz, die das ganze Protokoll dann so quasi bidirektional machte. Also dann ist der AT-Host ist der Master über den Bus und die Tastatur ist dann der Slave, aber beide können trotzdem bidirektional miteinander reden. Ja, Amiga-Protokoll ist eigentlich so ähnlich und dann könnte man die Liste eigentlich beliebig weiter fortführen. Also jetzt mal die Tandy 1000, den hatte ich ja vorher schon mal, so ein Adapter, wo man da diesen einen Transistor da reinbauen musste, der hat halt auch so ein Protokoll, das ist auch hier auf den Diagrammen zu sehen. Das sind diese ganzen PC-Klons, die kommen hier im Prinzip auch vor. Das wird sicher noch etwas erweitert im Laufe, also wenn ich hier mit dem Projekt weitermache. ja, synchron-parallele Protokolle, das war eigentlich so die Zeit noch, also so in dieser Datumsliste so früher, so Ende 70er Jahre, da hat man halt noch die Daten parallel den Rechnern übertragen, weil man die halt dann direkt in den Datenbus einspeisen konnte. Teilweise wurden auch direkt ASCII-Zeichen von der Tastatur übertragen. Also hier, das habe ich auch gelernt, hier beim NDR-Kleincomputer. Da wurde halt einfach parallel ein ASCII-Zeichen geliefert und dann ein Strobe-Signal geliefert, sodass der Rechner das direkt weiterverarbeiten konnte. Und das ist halt der Nachteil der Paralleltastatur ist halt, dass man halt ein dickes Kabel hat. Also halt viele Drähte und einen dicken Stecker und so. Und das kann kaputt gehen und ist nicht so leicht zu. Das ist halt ein dickes Kabel, das will eigentlich keiner haben. Und das ging halt zunehmend hin zu den anderen Protokollen, die halt über wesentlich weniger Drähte übertragen sind. Ja, hier noch eine Besonderheit nochmal zu erwähnen, hier der KC85, das ist ein Protokoll, das ist eigentlich aus einer Fernsehfernbedienung kommt das. Also da haben die einen Fernsehfernbedienungs-PC genommen, der normalerweise eine Infrarotleuchtdiode speist, die haben das Ding mit 9 Volt über den Rechner gespeist und dann einfach mit einem Widerstand das Signal, was normalerweise auf die Infrarotdiode geht, einfach in die Spannung zurück eingekuppelt. Und am Rechner das wieder ausgekoppelt. Und so konnten wir eine Tastatur mit 2 Leitungen nur anschließen. Aber es ist halt auch ein bisschen dürftig, das Ganze. Also es funktioniert, aber fühlt sich halt auch an wie eine Fernsehfernbedienung. Hier, gehe ich jetzt nochmal auf ein Protokoll der Dargestellten ein. Das ist jetzt so das PC-Protokoll. Das habe ich eigentlich gerade eben schon erklärt. Also die Tastatur schickt halt Scan-Codes. Also das sieht halt so aus. Also die Tastatur beginnt hier Clock-Impulse zu schicken und schickt die Daten. Also wenn man eine Taste drückt und der Bus ist frei, dann schickt die Tastatur die Scan-Codes. So, und das ist halt bei der PC-Tastatur ein Startbit, 8 Datenbits und ein Stopbit. Wobei das Least Significant Bit First, also das niederwertigste Bit, kommt als erstes. Also gibt es auch andere, die das andersrum machen, das, wieso auch immer. Und in diesen 8 Bits, die dann übertragen werden, sind die ersten 7 Bits der Scan-Code und das 8. Bit ist jetzt das Make-Break-Bit. Also wenn man die Taste drückt, dann ist das Bit gesetzt und wenn man so drückt, ist es nicht gesetzt und wenn man sie loslässt, ist es gedrückt. Also ist halt so ein Signal, ist eine Taste gedrückt worden oder ist losgelassen worden. Naja, mit 7 Bit ist man halt auf 128 Tasten limitiert. Das war halt auch so ein Grund, weswegen man dann da weggegangen ist, weil heutige Tastaturen teilweise noch mehr Tasten haben. Also gerade diese IBM-Terminal-Tastaturen, die haben 130 Tasten und so, und da kommt man halt mit 7 Bits nicht mehr hin. Wurde das halt erweitert. Ein anderes Problem des Protokolls war, es hatte halt kein Parity-Bit. Damit waren halt Fehlerkorrekturen möglich. Und also nachfolgende Protokolle, zum Beispiel ATPS2, führte dann auch unter anderem so ein Parity-Bit ein, führte auch eine bidirektionale Möglichkeit der Fehlerkorrekturen. Also der Host kann die Tastatur fragen, sag mir doch nochmal das letzte Bit oder das letzte, den letzten Scan-Code nochmal. Also falls der irgendwie verloren gegangen ist. Achso, das ist jetzt hier ein Beispiel für ein serielles Protokoll. Also wer das noch nicht kennt. Also es gibt halt, also ein serielles Protokoll geht in eine Richtung immer auf einer Leitung und Das ist halt dadurch charakterisiert, dass die Bits eine bestimmte Länge haben. Also nicht, man sagt ja immer, wie viel Bits pro Sekunde. Dadurch ergibt sich hier so eine Bitzeit. Und der Rechner, der merkt, also das mit dem Startbit fängt er halt an und zählt dann halt weiter und sortiert dann die Bits demnach dann ein. So, jetzt zum nächsten Teil. Das PC-Protokoll nochmal, aber das habe ich ja auch schon in den Papieren drin. Also der nächste Teil ist jetzt hier so ein bisschen über, also das ist halt auch ein Teil von dem, was ich hier in dem Projekt hier so mache, ist halt, dass Tastaturen, die ich bekomme, halt versuchen, Schaltpläne zu reverse-engineeren. Also ich mache die halt auf und nehme ein Messgerät und gucke, was wie verbunden ist und mache halt einen Schaltplan daraus. Also hin und wieder ist ein bisschen kompliziert, weil dann auf den ICs teilweise, also IBM schreibt dann halt irgendeine IBM-Teilenummer drauf, da muss man dann raten, was in dem IC drin ist und so ungefähr gucken, was das IC so macht und dann ist kompliziert die ganze Sache so ein bisschen, aber da kommt man auch mit klar. So, das ist der Schaltplan von der originalen IBM-PC-Tastatur. Also man sieht hier in der Mitte den Mikrocontroller. Das ist ein 8049er. Und der Mikrocontroller, der ist halt mit zwei Leitungen, hier über so Ausgabepuffer, mit dem PC verbunden. Also halt hier oben 5 Volt rein, Masse raus, Daten und Clock-Leitung nach außen geführt. Also getaktet mit einem Quarz. Und was der Mikrocontroller dann macht, ist, der hat hier also in dieser Kiste das soll jetzt schematisch die Tastaturmatrix sein. Das wäre jetzt ein bisschen, wird jetzt den Schaltplan ein bisschen füllen, wenn ich jetzt ja auch noch die ganze Tastaturmatrix drin einzeichnen würde. Also die Tastaturmatrix, die ist jetzt zwischen diesen Pins und hier hinten diesen anderen Baustein. Das ist so ein spezieller IBM-Baustein, der dafür da ist, halt diese also kapazitive Tastaturmatrix zu empfangen. Also das ist so. Wäre jetzt nochmal ein Vortrag für sich irgendwie über diese Tastaturmatrixen, also was da für verschiedene Technologien und Probleme da, was es da so alles gibt. Also naja, also auf jeden Fall hier wird jetzt mal eine einzelne Leitung angeschaltet und dann kann hier hinten auf 8 Leitungen gleichzeitig geguckt werden, ob in dieser Matrix eine Taste betätigt wurde.
Wie verhindert man eigentlich das Prellen der Tastatur?
Das macht meistens der Mikrocontroller.
Also der.
Also der guckt halt nach und wenn sich irgendwas geändert hat, wartet er halt eine gewisse Zeit oder speichert das in eine Zwischentabelle rein und guckt. Also es gibt Kriterien. Also es muss eine Änderung muss eine bestimmte Zeit bestehen. Und, aber man kann auch mit bestimmter Technik kann man auch das Prellen also ziemlich an eigentlich reduzieren. Also ganz schlecht sind halt so einfache Schalter, weil die prellen wirklich.
Die prellen ja, wirklich schlimm. Das ist das Tastaturen, das ist ein großes Problem, das Prellen manchmal.
Und hier, also gerade dieses kapazitive Tastaturprinzip, das ist da eigentlich schon besser. Also das reduziert das Ganze schon ein bisschen, aber also ich habe jetzt hier leider die Firmware hierfür nicht, also wie die das hier genau gemacht haben. Aber andere machen das halt so, dass das halt, wenn eine Änderung, der Controller kennt den letzten Stand aller Tasten und wenn sich ein Stand geändert hat, dann wird halt einfach an der Stelle gewartet. Eine Millisekunde oder so und dann wird nochmal geguckt. Und wenn sich es dann nicht geändert hat, dann ist es okay. Also halt, man gibt Spezifikationen vor, wie das Prellen ausgeführt wird. Das setzt man halt mit im einfachsten Fall mit Monoflop einfach um. Ja, das ist also so die PC-Tastatur, die ist eigentlich noch relativ einfach aufgebaut. Also so im Wesentlichen Mikrocontroller, hinten der Empfängerbaustein und der Mikrocontroller steht dann so der hat dann intern, ist der natürlich, hat der, weiß der natürlich dann, also der schickt dann Scan-Codes raus. Also der ist schon ein erhebliches Programm innen drin. Also das sind ja auch nur 2 Kilobyte an Code, die da reinpassen, aber da lässt sich ja trotzdem eine Menge mitmachen. So, das ist jetzt eine andere Tastatur, das ist die Tastatur von der Apple Lisa. Also im Prinzip wieder das gleiche, auch wieder ein Mikrocontroller. Also dann hat man hier nur zwei Spezialbausteine. Das ist auch wieder für eine kapazitive Tastaturmatrix. Das eine ist so ein paralleler Empfänger, das andere ein paralleler Sender. Und wird aber alles von dem Mikrocontroller angesteuert. Und der schickt auch wieder Scan-Codes, diesmal nur mit einer Leitung, zurück an den Rechner. Also es geht auch mit einer einzelnen Leitung, und das auch bidirektional. Und da gibt es noch so ein zusätzliches Feature, dass man über diese Leitung auch die Tastatur resetten kann. Das ist so ein nettes Feature am Rande. Ja, das ist hier eine etwas kompliziertere Tastatur, also auch wieder so ein Mikrocontroller da in der Mitte. Und weswegen da jetzt so viele Bauteile drauf sind, ist eigentlich gar nicht so klar. Also gut, es gibt noch so ein bisschen Peripherie in der Tastatur. Es gibt hier hinten diese Dip-Schalter, die halt auch irgendwie angesteuert werden müssen. Dafür ist halt dieser ganze hintere Teil dafür da. Und hier vorne dieser ganze Teil, da frage ich mich eigentlich immer, wieso haben die das da eigentlich reingebaut? Also die Tastatur hat auch einen ziemlich dicken Stecker, also 15-polig ist das. Und da sind halt ziemlich viele Steuerleitungen dran, wo eigentlich gar nicht so klar ist, weswegen. Deswegen haben die das eigentlich gemacht. Also das sieht so aus, als wäre halt ein Teil der Logik vom Rechner in die Tastatur rein gebaut worden. Deswegen auch immer. Also IBM hat es gebaut und es gibt halt diese, das ist für so ein Terminal, was so Anfang der 80er Jahre gebaut wurde. Also es ist deswegen die Tastatur liefert auch im Wesentlichen auch wieder seriell Clock und Daten. Also eigentlich sind es nur 2 Leitungen, die bei dem wichtig sind. Und das andere sind eigentlich alle Steuerleitungen, die man eigentlich hätte weglassen können. Aber naja, da haben sie sich wohl noch nicht getraut. So, und das ist hier eine Tastatur, wo gar kein Mikrocontroller drin ist. Also das geht auch durchaus. Also das sind einfach nur 74er Logikschaltungen. Also hier vorne, das sind Binärzähler. Und dann hat man hier einen Multiplexer und da hinten einen Demultiplexer. Also ich habe hier mal eine Taste eingezeichnet. Also man muss sich jetzt hier ganz viele Leitungen vorstellen. Und hier ist dann diese Tastaturmatrix wieder. Ja, und man geht hier vorne rein, hat hier eine Clock-Leitung mit, das ist hier der Eingang, mit der halt hier diese Zähler gesteuert werden, also immer ein hochgezählt werden. Also gibt es auch eine Reset-Leitung, also hier oben eine Reset-Leitung, also wenn man die Tastatur auslesen will, geht man halt hin, setzt erstmal alle Zähler auf 0 und dann fängt man an. Schickt einen rein, dann zählt er auf den ersten, dann fragt man die erste Tastatur ab, das kommt hier hinten raus. Und dann zählt man die halt hoch und bei jedem Schritt fragt man halt, ist die Taste gedrückt oder ist sie nicht gedrückt. Und so kriegt man dann seriell alle 100 ich glaube 256 Möglichkeiten gibt es in dem Ding. So, das ist auch nochmal eine Tastatur, auch wieder nur mit 74er Logikbaustein, also TTL-Logikbaustein. Außer halt hier oben, das ist so ein spezieller IBM-Schaltkreis, wieder so ein kapazitiver Tastaturempfänger. Ja, das brauchen die, um da ihre Tastaturmatrix auslesen zu können. Und das Besondere bei der Tastatur ist, dass die Zähler nicht da sind. Also die Zähler, die sind nicht in der Tastatur drin, sondern man hat man muss die Zähler quasi im Rechner haben. Also da habe ich draußen auch so einen Adapter dafür. Das heißt halt, man hat halt hier eine Menge Eingänge, also hier die 0, die 1 bis die 6. Damit adressiert man eine Taste, die man abfragen will, schickt mit Strobe ein Signal rein und kriegt dann per Daten raus, ob die Taste gedrückt ist oder nicht. So, als nächstes komme ich dann hier zu den Adaptern, die, die ich da gebaut habe. Also das Designprinzip ist eigentlich, dass es eine Plug-and-Play-Hardware sein soll. Also man nimmt die Taste, man nimmt eine klassische Tastatur oder einen klassischen Rechner und steckt die Hardware einfach ein. Und also wenn es möglich ist, sollte das Ding ohne externe Stromversorgung auskommen, klein, robust und billig sein und halt teilweise in Tastatur vorhandene Peripherie halt noch so ein bisschen ersetzen. Also es gibt Tastaturen, die haben einen Piepser drin, dann versuche ich den Piepser halt in den Adapter reinzubauen, um halt das Feature dann nicht verloren gehen zu lassen. Und ja, so ein Schaltplan für so einen Tastaturadapter, der sieht halt so aus und der ist dazu gut, halt zum Beispiel eine IBM PC oder eine Amiga 2000 Tastatur an einen PS2-Rechner anzuschließen. Oder das Ganze auch umgekehrt. Also man muss den Controller einfach nur mit einer anderen Firmware ausstatten und dann kann man auch eine PS2-Tastatur an einen IBM PC anschließen oder einen Amiga. Das geht halt auch. Also das sieht halt so aus, also man hat halt hier diese Stecker, wo man die Versorgungsspannung passend anschließen muss. Und dann muss man nur noch die Daten- und Clockleitung, also wie sie halt hier auch beschrieben sind, dann jeweils mit dem Mikrocontroller verbinden. Also die Clockleitung wird passenderweise immer auf den Interrupt-Finger gelegt, weil man dann halt einfach mit einer Interrupt-Routine die Daten auslesen kann. Ja, das hier ist ein anderer Adapter, der hier, also der untere Teil ist wieder gleich, der obere Teil ist jetzt ein bisschen anders, das ist für die Sun-Tastatur, die arbeitet mit einem seriellen Protokoll. Und das Tolle an dem Mikrocontroller ist, da ist ein UART mit drin, also halt der nimmt einem die Arbeit ab, diese Bits einzeln rauszusuchen, sondern man sagt dem Ding einfach, ja, da kommen jetzt Daten mit 1,2 Kilobit pro Sekunde. Und dann, wenn dann Daten kommen, dann arbeitet der UART los und der setzt, wenn die Daten da sind, dann einfach ein Flag, dass Daten da sind, die muss ich dann bloß noch auf den Puffer abfahren. Das ist praktisch und einfach. Und beim Versenden geht es genau, wir schreiben Daten in ein Register rein, setzen einen Flag und das Ding verschickt die Daten. Das ist einfach und das macht man sich halt einfach zunutze. Muss man halt nur die Leitungen dann entsprechend an die seriellen Ein- und Ausgänge anschließen. Und hier bei der Sun-Tastatur braucht man halt auch noch die Pegelwandler da drin, weil die das Signal invertiert haben. Ja, das ist der Adapter für diese IBM-Tastatur, gerade eben, wo man diese Zähler-ICs weggelassen hat. Das also hier unten der Teil ist wieder wie gerade eben. Nur hier hinten habe ich auch nochmal eine Reihe von Ausgängen, die einfach dann die Tastatur ansteuern. Es werden halt in den ganzen Ausgängen wird eine Taste ausgewählt, welche ich denn jetzt abfragen will. Dann gibt es eine Leitung davon, ist die Strobe-Leitung. Und wenn die betätigt wird, dann kommt das entsprechende Datenbit aus der Tastatur raus, was dann von dem Controller ausgewiesen wird. Ja, und waren jetzt die Schaltpläne und die Platine, die sieht dann quasi so aus, also zu der Software, dass gerade eben das, also die Schaltpläne sind mit einer Software gemacht, jetzt eine Open Source Software, nennt sich GEDA. Und und dann gibt es halt das passende Platinen-Layout dazu, das nennt sich PCB. Also man erzeugt mit GEDA eine Netzliste, die wird dann im PCB erzeugt und dann aus dieser Netzliste dann muss man sich die Bauteile auswählen, also hier Stecker, IC-Fassungen, Quarz, Schalter, Kondensatoren, ordnet die halt auf der Platine an und zeichnet die Leitungen. Und so sieht es dann quasi aus. Also halt an einer Seite halt ein Stecker, an der anderen Seite der andere Stecker, zwischen der IC und die ganzen restlichen Bauteile. Also hier oben gibt es noch eine Reihe Leuchtdioden, die halt dafür da sind, zum Beispiel eine Caps-Lock, also Caps-Num-Scroll, dafür sind dafür sind die im Normalbetrieb da. Und halt zur Entwicklung ist es halt ziemlich praktisch, hier 8 Leuchtdioden zu haben, weil ich halt einfach hingehen kann und sage, schreibe ein Datenbyte einfach auf die 8 Leuchtdioden raus und ich das einfach auslesen kann. Das nutze ich zur Entwicklung ziemlich häufig, weil das ist ein, also man kann zum Beispiel, wenn man eine Tastatur hat und jetzt nicht weiß, welche Taste schickt jetzt welchen Datencode raus, dann geht man einfach hin und liest die Datenbits ein, gibt die einfach auf die Leuchtdiode aus und dann muss man sich nur noch mit einem Blatt Papier hinsetzen und eine Taste drücken und das aufschreiben und dann die nächste Taste drücken und so halt die ganze Tastatur durchgehen. Und dann kennt man den Scan-Prozess. Und dann muss man sich halt im nächsten Schritt, wenn man den Adapter bauen will, halt hingehen und eine Übersetzungstabelle schreiben. Also dann nimmt man den PS2-Scan-Codesatz und muss halt dann eine Tabelle schreiben, die das eine in das andere übersetzt. Und dann halt noch die passenden Empfänger- und Senderroutinen schreiben und schon ist der Adapter eigentlich fertig. Ja, das ist noch ein etwas aufwendigerer Adapter, das ist für so eine Robotron-Tastatur, die braucht 12 Volt und die braucht 12 Volt mit 1 Ampere ungefähr. Also die ist schon ein bisschen stromhungrig. Ja, eigentlich arbeitet sie bloß mit 5 Volt, aber intern haben sie halt einen Step-Down-Regler und da ist halt so ein Z80-Prozessor drin und es ist eine Hall-Sensor-Tastatur. Also irgendwas braucht da 1 Ampere drin. Und das kriegt man halt nicht so einfach aus dem PS2-Booster raus. Oder wird ein bisschen überstrapazieren, deswegen ist hier unten nochmal so ein extra Stecker mit drauf, der dann halt mit dem dann halt die Tastatur versorgt werden kann. Also wenn der Adapter jetzt für Robotron-Tastatur nach PC benutzt wird und wenn man den Adapter umgekehrt benutzen will, dann geht das auch, dann lässt man hier unten die Stromversorgung einfach weg, dann kommen nämlich die 12 Volt aus dem Rechner raus. Die 12 Volt werden runtergesteppt hier mit dem Regler auf 5 Volt, die dann halt intern und bei der Tastatur verwendet werden. Und dann ist hier oben noch so ein Jumper mit drauf, also weil man dann halt bei umgekehrtem Betrieb die RX- und TX-Leitungen vertauschen muss. Ja, das ist hier so eine Idee, halt eine Hardware soll beide Aufgaben erfüllen, also sowohl die alte Tastatur am neuen Rechner, als auch die neue Tastatur am alten Rechner. Ja, und hier noch ein paar Worte zu dem Mikrocontroller, den ich da verwende. Das ist hier so ein Atmel 8051er AT89C2051. Den gibt es auch als AT89C4051. Also der 4051 hat 4 Kilobyte Flash und der 2051 hat 2 Kilobyte Flash. Also wobei, bisher bin ich immer mit den 2 Kilobytes ausgekommen. Aber demnächst wird wohl einer mal anstehen, wo ich mal 4 Kilobyte brauche, weil dann eine etwas umfangreichere Übersetzungstabelle rein muss. 128 Byte RAM hat er und effektiv läuft er mit bis zu 2 MHz Takt. Also das ist ein 8051er, der halt bloß, der hat für jeden Oszillator-Takt, also für jeden CPU-Takt 12 Oszillator-Takte braucht. Das ist halt so eine Eigenschaft des 8051er. Maximal gehen halt 24 MHz Oszillator-Takt, deswegen effektiv maximal 2 MHz CPU-Takt. So ein UART ist eingebaut, halt für serielle Schnittstellen-Kommunikation. Wenn man das hat, dann macht man sich das halt auch gerne zunutze, aber notfalls geht es auch ohne. 15 I.O.-Pins. Reicht halt auch, um eine so 8-Bit-Tastatur durchaus anzusteuern. 2 Zähler, die also das sind für Timer-Interrupt-Routinen. Macht man halt meistens mit einem Zähler, der halt mit jedem CPU-Takt irgendwie weitergezählt wird und dann, wenn er bei 0 angekommen ist, irgendwas macht. Das erspart einem unglaublich viel Arbeit und funktioniert dann quasi von alleine, wenn man so Interrupt-Routinen schreibt. Ja, DIP20-Gehäuse arbeitet von 3 bis 6 Volt sogar. Und billig ist das Ding auch noch, also kostet ungefähr so 1 Euro das Stück. Ja, und das war es eigentlich. Also, ja, hier noch so ein paar Extras, die in Tastaturen hin und wieder eingebaut sind, aber das. Ja, das war's. So, also wenn noch Fragen sind, dann bin ich. Also
kurze Frage, wie ist das eigentlich mit USB-Tastaturen?
Ja, also
wenn der Rechner USB-Schnittstelle hat und man hat eine PS2, also da gibt es ja Adapter, oder wie funktioniert sowas?
Also im Prinzip auch so. Also, das, also auf einer Seite ist halt ein.
Die USB-Signale haben ja ganz einen anderen Pegel. Wie geht
das? Das ist alles eingespeist.
Da ist ein Mikrocontroller drin.
Da ist ein Mikrocontroller drin.
Also der Mikrocontroller drin, der hat. Der hatte auf der, also ist eigentlich genau das Gleiche. Der, also wie eine serielle Schnittstelle nach PS2 wandeln, da hat man ja auch auf der einen Seite diesen UART, der halt dieses serielle Protokoll spricht, und das gibt es halt auch bei USB. Also halt, wo dann die ganzen USB-FIFOs eingebaut sind und teilweise ganze Protokolle schon eingebaut sind, dass man einfach nur Daten in bestimmte Register schreiben muss. Und dann werden die losgeschickt über den USB-Bus. Mhm. Also solche ICs gibt es. Und dann muss man halt nur auf der einen Seite PS2 empfangen, dazwischen die Übersetzungstabelle, und die auf die andere Seite rausschicken. Und das halt auch umgekehrt. Und das ist teilweise ein bisschen ärgerlich, wenn man so USB...
Das ist aufwendig teilweise, aber...
Ja, aber das ist ein Massenprodukt. Also. Aber ärgerlich ist halt, also wenn man die Dinger hin und wieder kauft, dann merkt man halt, ja, die Übersetzungstabellen sind zum Beispiel nicht vollständig. Also das ist mir schon häufiger mal passiert, dass ich so ein PS2 nach USB-Adapter gekauft habe, und dann gibt es hier bei den US-Tastaturen, da gibt es diese Größer-Kleiner-Taste nicht. Und also das sollte man mal echt ausprobieren, ob auch der USB-Adapter, den man so gerade hat, diese Größer-Kleiner-Taste unterstützt. Weil da habe ich schon zwei verschiedene, da haben die das offenbar einfach vergessen. Und dann geht die Taste halt nicht. Das,
die Tastatur freigelegt. Da hat man gesagt, das ist ein Angebot, dass für die eine Tastatur geht und die genau den Umfang abdeckt, den die Tastatur hat. Also es ist nicht unbedingt, dass man nur einzelweise kauft, sondern dass man einfach eine Kombi-Tastatur kauft, die beide Anschlüsse kann.
Achso. Weil
die Adapter drin ist und nicht drin ist.
Ja, das kann dann aber auch wieder was anderes sein. Das kann dann auch sein, dass die Tastatur selber USB und PS2 spricht, dass das einfach nur so ein 1:1 Adapter ist.
Wenn es 1:1 geht, das ist kein Stromkommentar.
Ah, okay.
Das ist von der Kolbahn, okay. In jedem Fall drin.
Ja, das kann
nicht gemeinsam sprechen.
Also gab es halt bei Mäusen irgendwie ziemlich häufig.
Ja, von Mäusen?
Dass man Mäuse USB-Stecker auf PS2 einfach stecken konnte, und das war nur 1:1, aber die Logik war in der Maus drin. Mhm.
Also die PS2 und DIN-Stecker, die haben nur Strom. Also
Die sind 1:1 kompatibel, das ist
voll normal. Das ist definitiv ein Protokollunterschied. Da muss ein Mikrocontroller rein, der arbeitet.
Ja, es gibt so Mäuse, die dann erkennen, was dann so dran ist. Da gab es auch schon so Patentstreitigkeiten darum, so verschiedene Firmen, wo jetzt die einen behauptet haben, wir haben es erfunden, und das ist ja absurd.
Also bei den Tastaturen genau das Gleiche. Einfach, wenn man diesen Adapter draufsteckt, ist eben der Key drin, sodass die Tastatur noch PS3 umschaltet. Also dieser Adapter, dieser kleine grüne oder blaue Adapter, ist rein passiv. Sobald er das draufsteckt, ist die Tastatur oder die Maus, sagt man, okay, ich muss PS3 sprechen und spreche mit demselben Signal wie PS2.
Ja,
wenn der Adapter nicht drauf ist, ist es USB.
Was ich da schon gelesen habe, wenn ich Newsflyer ein Problem gelaufen bin, also Mäuse, die können natürlich sprechen, weil eben zwei Kontrollen drin haben. Tastaturen haben meistens ein Dimensional, und das ist kein Strom, also nur keine Stromanpassung erreicht. Die ganzen Pin-Zuordnungsfahrer häufig unterschiedlich. Da muss ein bisschen mehr passieren.
Aber mit diesen kleinen Adaptern geht es kein Elektronen drin sein. Also das ist ein großes Ding.
Nein, ich glaube, da besteht jetzt ein Missverständnis. Also es geht nicht um diesen kleinen Adapterstecker, sondern es gibt für USB so einen Adapter, so ein komplettes Adapterkabel, wo hinten dann zwei PS2 Buchsen sind, einmal für Tastatur, einmal Maus. Und da in dem Mittelteil, da ist ein Mikrocontroller drin. Der macht die Umwandlung komplett. Ja.
Okay, da ist natürlich intelligent,
wenn
das USB geht. Ja.
Und die Tastaturen erkennen das normalerweise, weil USB halt 9 Volt hat. Und die merken halt statt 5
Volt 9
Volt. USB hat?
Nee, 9 Volt. Ich brauche 5 Volt Signal 3,3.
Oh, okay.
Naja. also 5 Volt Stromversorgung und das Signalpegel auf, also intern arbeitet jetzt mit 2,3 Volt.
Achso.
Ist auch wieder geschickt, weil dann kann man nämlich aus den 5 Volt, kann man noch so ein bisschen Verlust einkalkulieren. Dann. Das Signal geht trotzdem.
Ja, die erkennen das irgendwie aus der Spannung raus oder so, oder die Tastaturen. Wenn ich eine Tastatur habe, die beides kann, PS2 und USB.
Ach so.
Die müssen ja erkennen, dass es USB ist, weil das Protokoll ist nun mal anders.
Ja, aber da kann man eine Logik verbauen. Also nicht, also das ist ja, also es gibt schon Patentstreitigkeiten da drum, wo die Firma, die das Patent hat, natürlich sagt, ja, das ist wahnsinnig kompliziert und die große Erfindung und die anderen müssen jetzt alle Lizenzgebühren zahlen, aber ich sag einfach mal, ja, jeder was, also das wäre für mich echt kein Problem, sowas zu bauen. Also weil da geht man einfach hin. Macht einen Controller, der einfach mal beides probiert. Probiert erstmal aus, PS2 zu sprechen, also natürlich in einer elektrischen Art und Weise, die USB nicht zerstört oder großartig stört. Probiert es einfach mal und wenn es geht, dann PS2-Flag, true. Und, ja. Und wenn es nicht geht, dann probieren wir halt mal USB und also sowas. Also ich meine, das ist ja kein großes Hexenwerk eigentlich. Ja, ich glaube, wir haben den Zeitrahmen schon etwas strapaziert.
Ja.
Okay. Ja.